Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Jeden Monat neu.
An den Morgen des 24. Februar 2022 kann ich mich noch ganz genau erinnern. Und ich bin mir sicher, viele von euch auch. Die Meldung war überall. Russland greift die Ukraine an. Um 4 Uhr morgens verkündete der russische Präsident den Beginn einer sogenannten militärischen Spezialoperation. Minuten später gab es Explosionen in Kiew, Kharkiv und Odessa. Schon am ersten Tag dieses Krieges verloren Dutzende Menschen ihr Leben. Und Millionen wussten, nichts würde mehr so sein wie zuvor. Direkt nach den ersten Angriffen packten viele Menschen hastig das Nötigste zusammen und machten sich auf den Weg, um sich in Sicherheit zu bringen. Viele stiegen ins Auto, andere drängten sich in die Züge oder machten sich zu Fuß auf den Weg. Noch am selben Tag waren die Straßen verstopft, kilometerlange Staus führten aus Kiew, Kharkiv, Odessa und vielen anderen Städten in Richtung Westen. In den ersten 48 Stunden verließen mehr als 50.000 Menschen die Ukraine. Die meisten Richtung Polen. Eine Woche später waren es bereits über 1 Million Menschen, die aus der Ukraine geflohen waren. Schon da war klar, das war die größte Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute zuhört. Ich bin Lisa Clara und in dieser Podcast-Folge spreche ich über den Krieg in der Ukraine. Genauer gesagt über die Menschen, die von diesem Krieg betroffen sind und über diejenigen, die ihnen in dieser schweren Zeit helfen. Nun gehen wir aber nochmal zurück ins Jahr 2022. Viele von uns verfolgten damals schockiert, manche auch ängstlich, die Nachrichten aus der Ukraine. Auch wir bei Wir packen's an haben sofort versucht, Kontakt zu humanitären HelferInnen an der polnisch-ukrainischen oder an der ukrainisch-moldawischen Grenze aufzunehmen. Aber die Lage war unübersichtlich. Wir wussten nicht, wie viele Menschen an welchen Grenzübergang ankamen und was dort am dringendsten gebraucht wurde. Am 28. Februar machten sich Mimi und Gerd deshalb selbst auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze. Ihr Auto war vollgepackt mit Energieriegeln, Babynahrung, Wasser. Sie wollten sich ein eigenes Bild machen und herausfinden, wie wir als Verein am besten helfen konnten. Ich habe mit Mimi darüber gesprochen, wie das damals genau abgelaufen ist und was ihre prägendsten Erinnerungen an die Reise nach Polen damals sind.
Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wir hatten an dem Sonntag hatten wir so ein Notfalltreffen vom Verein, einen Notfallcall, wo wir überlegt haben, was machen wir, was können wir machen, wie könnte das aussehen. Und Montag früh haben Gerd und ich uns um 8 Uhr morgens getroffen, das Auto noch voll gemacht, weil wir gesagt haben, wir fahren auf gar keinen Fall mit einem leeren Auto irgendwie hin. Das passt überhaupt nicht. Aber wir wussten ja noch gar nicht, wie genau sieht denn eigentlich die Hilfe aus. Und das war auch für uns von der Vereinsgeschichte eigentlich so die erste in der Form Scouting Mission, haben wir es genannt, wo klar war, ein Team ist vor Ort, ein Team ist sozusagen Backup zu Hause, recherchieren, connecten, versuchen irgendwie die Situation auch zu eruieren. Aber gerade in solchen chaotischen Situationen musst du einfach vor Ort sein, um zu gucken, was passiert eigentlich und wo können wir jetzt ansetzen mit unserer Hilfe, dass sie wirklich sinnvoll ist und nicht einfach einen blinden Aktionismus starten und irgendwie Tonnen an Hilfsgütern hinbringen, wo letztendlich aber gar nicht die Menschen bleiben. Also als wir da angekommen sind, wussten wir wirklich noch gar nichts. Ne? Wir sind losgefahren morgens früh und wir hatten dann eine Station, wo klar war, hier ist erstmal irgendwie eine Halle, das war eine Eislauf, also da wird normalerweise Eishockey und eine Eiskunsthalle ist das. Die war als Lager quasi umfunktioniert und da wurden erstmal ganz viele Güter hingebracht. Und ich glaube, wir waren ja insgesamt 3 Tage dort, also 3 Nächte. Und wir haben halt, als wir dann mit Volko Visko uns hingesetzt haben, es war auch wirklich nachts, also ich weiß, wir saßen da bis nachts um 2, 3, also ich habe da kaum geschlafen, Und da saßen wir eben zusammen und wir haben gesagt, okay Leute, was braucht ihr? Wir haben ein Team in Brandenburg bereit, wir haben unser Lager, wir haben auch unseren Sprinter da. Wir würden den sofort losschicken, aber wir wollen natürlich wissen, was jetzt nötig ist, was braucht ihr? Mhm. Und die meinten, dass diese Wärmedecken total wichtig sind, weil die Leute eben so lange teilweise da in den Schlangen stehen und einfach frieren. Und die haben in ganz Polen keine mehr bekommen. Also in der Region, das heißt dann auch ganz oft, ne, weil natürlich alle irgendwie einkaufen. Und dann kriegst du so schnell gar nichts nach. Und dann haben wir innerhalb von, glaube ich, einem Tag, ich glaube 2000 solcher Decken irgendwie organisiert. Das hat dann das Team sozusagen in Berlin-Brandenburg gemacht. Und ein, zwei Tage später kam halt unser LKW und haben wir das noch alles da ausgeladen und haben an dem Tag auch in dem Lager dort gepackt. Das war, glaube ich, in der Nähe von der Feuerwehr oder so. Also das ist immer schön zu sehen, dann ist so eine Situation und es ist auf jeden Fall Ausnahmezustand, aber im Guten wie im Schlechten. Also durch diese schlimme Situation passieren dann aber auch genau, dass ganz viele Leute auf einmal aktiv werden, dass sich Gruppen bilden, Netzwerke, dass du hingehst und jeder, der irgendwie kann, hilft mit und die einen schmieren da irgendwie 300 Stullen, die anderen packen ein, packen aus, fahren rüber und das sind dann immer so besondere Momente, wo du irgendwie merkst, okay, hier geht zwar ein Stück gerade die Welt unter und auf der anderen Seite sind ja aber ganz viele, die aktiv sind und viele von den Menschen auf der polnischen Seite, die haben alle auch in der Zeit Notfallkoffer gepackt gehabt, die haben gesagt, wir sind bereit, weil natürlich noch gar nicht absehbar war, wie entwickelt sich das weiter und von vielen war halt die Angst, gerade auch in dieser Region, die halt auch historisch immer von sämtlichen Seiten überrannt wurde, ob sie halt sicher sind und da hat mir auch eine Mutter erzählt, die da jeden Tag mitgeholfen hat, sie meinte, ich habe einen Koffer gepackt, ich habe einen Notfallplan, wir sind hier, solange es geht und wir helfen mit, aber sollte das weiter in unsere Richtung kommen, dann müssen wir natürlich auch schauen, wohin wir gehen. Und ich meine, Gott sei Dank ist dieser Fall bisher nie eingetroffen, aber da war das noch überhaupt nicht absehbar.
Mimi hat den Namen eben schon erwähnt, Volkowisko war die erste Organisation, mit der wir dann dort an der polnisch-ukrainischen Grenze zusammenarbeiteten.
Eigentlich ist es so ein Kunst- und Kultur- und Musikverein, der quasi kulturell diese zwischen den Grenzen da vermittelt. Und das ist ein Haus, wo dann auch ganz viele Leute erstmal geschlafen haben, ganz viele auf der polnischen Seite, die halt rübergefahren sind, Leute raus evakuiert haben, Hilfsgüter reingebracht haben und so weiter. Und da waren wir dann 2 Tage. Es gab einen großen Raum, der war eigentlich die Bühne. Da finden normalerweise Konzerte statt. Und die hatten einfach alles ausgelegt mit Schlafsäcken und mit Luftmatratzen. Und es war einfach wirklich so, hey, jeder, der hier irgendwie ist, such dir halt dein Bett und penn. Mhm. So, ne? Und die Frauen, die halt dann da schon mehrere Tage in dem Haus waren mit Kindern, die haben halt dann oft irgendwie gekocht am Tag, weil sie halt auch nicht wussten, was sie jetzt irgendwie machen sollen. Die ganzen Volkowisko-Leute sind halt mit den Autos hin und her, die sind mehrmals am Tag über die Grenze, haben halt irgendwie mal versucht, Leute mitzunehmen, haben Hilfsgüter rübergebracht und es hieß halt plötzlich, in 2 Stunden wird die Grenze komplett zugemacht und dann ging Alarm los und es hieß, alles, jedes Auto, was irgendwie kann, macht es voll mit den Kleidern, mit Essen, mit allem, was wir halt da hatten und bringt es einfach rüber, weil eben dieses Gerücht losging, die Grenze wird zugemacht und wir wären eigentlich sonst gar nicht rübergefahren, weil wir sind als BPA, als wir packen es an, natürlich immer dort, wo irgendwie die Menschen sind und die Menschen fliehen in die andere Richtung. Deswegen war klar, dass wir jetzt nicht unbedingt da was machen können. Und dann sind wir aber rübergefahren, um das Auto wenigstens leer zu machen und waren dann einmal ganz kurz auf ukrainischer Seite und haben alles ausgeladen und sind dann wieder zurück. Und das war auch so absurd, weil wir saßen dann halt im Auto und neben dir ist eine lange Schlange von Menschen. Natürlich, auch, es gibt die im Auto ausgereist sind, aber es gab auch ganz, ganz viele, die einfach da wirklich zu Fuß standen. Und es war kalt und die sind da seit Tagen unterwegs, müssen irgendwie diese Situation verarbeiten. Und ja, wir fahren halt irgendwie rüber. Das war echt sehr absurd und zurück nach Berlin haben wir dann 2 Frauen mitgenommen mit ihren beiden Kindern, die halt auch dort in diesem Haus untergekommen waren, die auch wussten, dass sie erstmal weiterfahren wollen und die haben wir dann halt mitgenommen. Wir sind dann insgesamt Also wir drei Frauen saßen hinten im Auto, die zwei Kinder mit dabei und vorne noch zwei. Und so sind wir halt eine ganze Nacht durchgefahren, bis wir dann irgendwann in Berlin angekommen sind. Ja, mit denen habe ich auch immer noch Kontakt. Die sind mittlerweile in Schweden.
Dass Mimi und Gerd auf ihrer Mission in Polen waren, das ist jetzt 3,5 Jahre her. Seither hat unser Verein zahlreiche Transporte in die Ukraine, nach Polen und nach Moldau organisiert. Mit vielen Paletten voller Kleidung, Hygieneartikel und Lebensmittel haben wir versucht, die Not wenigstens etwas zu lindern. Wir haben Dusch- und Toilettencontainer für eine Unterkunft in Moldau gekauft, wir haben Generatoren in die Ukraine gebracht und dort eine Notunterkunft mit Fenstern ausgestattet. Wir sind dran geblieben. Bis heute. Aus Volkovisko, die Gruppe, die Mimi und Gerd damals kennengelernt hatten, ist die Hilfsorganisation Freedom Space Foundation entstanden. Und wir arbeiten immer noch zusammen. Mich hat für diesen Podcast vor allem interessiert, wie die Situation heute in Polen und in der Ukraine ist. Deshalb habe ich mit Martina gesprochen und Martina hat mit einigen der HelferInnen aus Polen gesprochen. Martina ist die Vorstandsvorsitzende bei Wir packen's an, aber vor allem ist sie die Koordinatorin für unsere Hilfe in der Ukraine und für ukrainische Geflüchtete in Polen. Hallo Martina.
Hallo Lisa, vielen lieben Dank für die Einladung.
Du warst, glaube ich, noch nie im Podcast, oder?
Nö, bisher noch nicht, aber jetzt ändert sich's ja.
Wie sieht denn aktuell unsere Hilfe für Menschen in der Ukraine bzw. für Geflüchtete aus der Ukraine aus?
Ja, wir haben ja einen Projektpartner in Krakau und die nennen sich Freedom Space Foundation und die versorgen Geflüchtete aus der Ukraine, die in Krakau gelandet sind und dort quasi abwarten, dass der Krieg zu Ende ist und dass sie zurückkehren können. Oder auch die sich versuchen, in Krakau ein neues Leben aufzubauen. Versorgt werden im Moment vor allem Leute, die ja größere Schwierigkeiten haben, dort in Polen Fuß zu fassen. Also die zum Beispiel Menschen mit Behinderung sind oder Menschen mit Behinderung in der Familie haben und von daher ziemlich viel um die Ohren oder auch alleinerziehende Mütter mit vielen Kindern, ja, und die dann halt gar nicht so viel Gelegenheit haben, ihren Alltag zu gestalten, weil sie nämlich ganz viel mit der Familienversorgung beschäftigt sind. Diese Menschen bekommen relativ wenig Unterstützung von staatlichen und öffentlichen Stellen in Polen oder auch aus der Ukraine, irgendwelche Renten oder Versorgungen und müssen bei ungefähr gleich hohen Lebenskosten, wie sie in Deutschland sind, müssen sie sehen, wie sie über die Runden kommen. Und da setzen wir dann ein mit einem Projekt, wo wir diese Menschen mit Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln unterstützen, damit sie ja wenigstens eine Sorge weniger haben in ihrem Alltag.
Reden wir mal kurz über deine Reise nach Krakau. Du warst nämlich letztes Jahr in Krakau und hast da die Partnerorganisation, die du jetzt auch schon erwähnt hast, Freedom Space Foundation, kennengelernt und besucht. Und ja, erzähl doch mal von deiner Reise dahin und deinen Eindrücken.
Ja, wir haben da einen LKW voll Hilfsgüter nach Krakau gefahren und Freedom Space Foundation haben ein Community Center in Krakau und machen dort verschiedene Angebote, wo Leute hinkommen können. Also wirklich so eine Gemeinschafts-, so Räumlichkeiten, wo Menschen Gemeinschaft haben können, wo sie zusammen kochen. Und dort werden auch Verteilungen gemacht an Leute, die das benötigen. Also ich habe ganz engagierte und tolle Partner erlebt dort. Ich habe Bascha kennengelernt, die das dort leitet. Ich habe Tomek kennengelernt und Waldi, die dort immer ganz aktiv sind. Tomek und Waldi, die fahren auch öfter in die Ukraine und liefern da Sachen, ja.
Und weil Martina unsere Partner vor Ort selbst zu Wort kommen lassen wollte, hat sie uns ein paar Aufnahmen aus Polen mitgebracht. Die spielen wir jetzt hier ein und ich werde sie zeitgleich übersetzen. Jetzt hört ihr als erstes Tomek. Er kam gerade zurück von einem Einsatz in der Ukraine. Und Martina hat ihn gefragt, wie es dort war und was aktuell die größten Herausforderungen sind, mit denen er bei Hilfstransporten in die Ukraine konfrontiert ist. Jetzt hört ihr, was er erzählt hat.
To już może po polsku, już teraz szybkąc. Byliśmy 4 lub 5 dni na wschodzie
Ukrainy. Wir waren 4 Tage in der Ukraine, im Osten, in der Region Donetsk, unter anderem in Kramatorsk und Umgebung.
Dostarczyliśmy produkty do szpitala dziecięcego.
Wir haben Hilfsgüter zu einem Krankenhaus gebracht, das Kinder versorgt, und zu 2 Kirchen, die dort als Anlaufstellen für humanitäre Hilfe dienen. Die Sachen, die wir mitgebracht haben, kamen größtenteils von Wir packen's an.
Wschód Ukrainy, te rejony
Im Osten der Ukraine gibt es keine Geflüchteten. Dort leben nur die Menschen, die geblieben sind. Und das ist nahe an der Front. Die Leute, die dort noch ausharren, sind die Schwächsten. Vor allem ältere Menschen, die gar nicht die Mittel haben, die Region zu verlassen. Junge Leute, die es sich leisten konnten, sind schon lange weg.
Zostały tam osoby, które którym ciężko jest się utrzymać z tego względu, że ceny produktów
Die Preise für Lebensmittel und alles andere steigen extrem, fast wie in Europa.
Tych osób po prostu bardzo często nie stać na to, żeby sobie kupiły te produkty. W związku z tym bez pomocy będzie im bardzo jest im bardzo ciężko przeżyć. Starsze osoby
Aber die Renten liegen bei gerade mal 80 Euro im Monat. Für die Leute dort ist das Leben wirklich hart. Ohne Hilfe könnten sie kaum überleben, aber gleichzeitig haben sie auch keine Möglichkeit, irgendwo anders hinzugehen. Ein weiteres Problem, viele Männer, eigentlich fast alle, die irgendwie können, sind beim Militär. Das Gehalt dort ist sehr niedrig. Das heißt, sie lassen ihre Frauen, Kinder und die älteren Angehörigen zurück. Und die Frauen, die vorher oft nicht gearbeitet haben, stehen mit einem Mini-Einkommen da. Was uns gerade die meiste Arbeit macht, ist die Grenze. Die Gesetze haben sich geändert. Die Vorschriften sind extrem streng geworden. Wer etwas in die Ukraine bringen will, muss alles auflisten, Zollpapiere ausfüllen und der Papierkram ist richtig aufwendig. Für kleine Organisationen, die direkte Hilfe leisten, ist das eine riesige Hürde.
Wyzwaniem też jest podróż na te duże odległości. Ukraina jest olbrzymim krajem.
Eine weitere Herausforderung ist das Reisen selbst, weil die Ukraine ein riesiges Land ist. Die Fahrten dauern ewig und die Straßen sind richtig schlecht. Das macht die Reise noch länger und anstrengender.
Do tego dochodzą, przy wjeździe do każdego miasta jest blockpost, na którym policja lub wojsko sprawdza dokumenty.
Wenn man in die Städte reinkommt, gibt es überall Checkpoints, wo sie die Papiere und das Auto kontrollieren. Das kostet immer viel Zeit. Und im Osten gibt es eine Ausgangssperre, da darf man nachts nicht unterwegs sein. Und die wird sehr streng durchgesetzt.
W nocy nie można wjeżdżać na przykład do dużych miast.
Martina hat Tomek auch gefragt, ob er ein positives Erlebnis hatte bei seinem letzten Trip.
Tak, spotkaliśmy się z panem z rodziną ukraińską, czy mąż z żoną, ich syn walczy, jest żołnierzem. Oni są też wolontariuszami, przekazują dalej pomoc.
Wir haben in der Ukraine eine Familie getroffen, deren Sohn an der Front kämpft. Sie haben gesagt, dass die Hilfsgüter sehr wichtig für sie sind, weil sie das alles brauchen. Aber noch wichtiger ist für sie das Gefühl von Unterstützung. Zu wissen, dass irgendwo in Europa Menschen an sie denken und helfen wollen.
To jest dla nich bardzo ważne, że ktoś o nich pamięta. To mówi, że to jest dla nich najważniejsze.
Martina hat sich gefragt, ob die Leute von Freedom Space Foundation keine Angst haben, wenn sie diese Touren in die Ukraine fahren.
Hello,
Hallo,
my name is Lukas.
ich heiße Lukas und
I'm
ich
Czech,
komme aus
currently living
Tschechien,
in Poland.
lebe aber aktuell in Polen.
The first time I went to Ukraine,
Als ich das erste Mal in die Ukraine
the
gefahren bin, hatte ich einen richtigen Adrenalinschub.
People,
da standen Tausende von Menschen vor unserem Zelt. Und wenn da 6000 Leute sind, die alle etwas zu essen brauchen, warme Kleidung, etwas Warmes zu trinken, dann ist das ein echter Nervenkitzel. In der ersten Woche sind direkt neben unserem Zelt 6 Menschen gestorben. Wir hatten also auch Tote dort. Ich erinnere mich an eine Frau, die ich nach Polen bringen wollte. Sie ist noch in derselben Nacht gestorben, weil sie schon im sehr späten Stadium von Unterkühlung war. Das war heftig, ein richtiger Schock. Aber Angst davor, dass ich selbst in einem Land bin, das im Kriegsgebiet liegt, die habe ich nicht. Martina hat gefragt, mit wem arbeitet ihr in der Ukraine zusammen? Wie läuft so ein Transport ab? Wir arbeiten gar nicht mit vielen Organisationen in der Ukraine zusammen. Wir liefern weiterhin an die Menschen, die wir von Anfang an kennen, vor allem aus den Unterkünften. Viele Städte haben diese Notunterkünfte inzwischen aufgelöst, weil sie die Schulen, Stadtzentren oder Gemeindezentren zurückbrauchten. Stattdessen haben sie den Menschen kleine Häuser gegeben. Und solange wir helfen konnten, haben wir das weitergetan. Wir haben unsere alten Kontakte und zusätzlich, jedes Mal, wenn wir hinfahren, treffen wir neue Menschen. Dann heißt es, dort gibt es noch ein weiteres Shelter, dort ist ein Flüchtlingszentrum, da sind Kinder, behinderte Kinder, Veteranen oder ein Krankenhaus. Also versuchen wir, die Hilfe so direkt wie möglich selbst an die Empfänger zu bringen. Das hilft auch uns, weil wir die Menschen sehen, die die Sachen wirklich bekommen. Auf diese Weise wissen wir genau, wer die Hilfe erhält und dass uns niemand betrügt. Martina hat Lukas auch gefragt, was ihn antreibt, diese Arbeit weiterzumachen.
That was the first week of war.
In der ersten Kriegswoche haben wir humanitäre Hilfe an die Grenze gebracht, dann über die Grenze und dort Zelte aufgebaut, in denen wir die Menschen versorgt haben. Von dort durften wir, nachdem wir unsere Ladung abgeladen hatten, von der Armee alte Menschen, Kranke und Kinder in unsere Transporter nehmen und sie näher an die Grenze bringen. Denn dieser Weg von 2,5 Kilometern dauerte für die Menschen sonst 10 Stunden zu Fuß, weil die Grenzpolizei immer nur kleine Gruppen von etwa 300 Leuten durchließen. So standen die Menschen nachts 10 Stunden lang im Wald bei bitterer Kälte. Also bestand meine Arbeit darin, Hilfsgüter zur Grenze zu bringen und gleichzeitig Menschen zurückzuholen. Das waren meine Fahrten. Auf einer dieser Fahrten spielte ich mit einem kleinen Mädchen, das dort auf seine Mutter wartete. Sie hat an meinem Bart herumgespielt, gelacht, war richtig fröhlich. Ich hatte viele Spielsachen im Auto, damit die Kinder sich ein bisschen entspannen konnten. Und nach ein paar Minuten sagte sie zu mir, dass sie mich liebt. In diesem Moment habe ich es nicht mehr ausgehalten. Das war in dieser ersten Woche, nach 10 Tagen voller Stress. Ich fing an zu weinen. Ich habe ihr gesagt, du bist süß. Und sie antwortete, nein, nein, du bist mein Zuckerstück. Das war puh. So was kann man einem 40-jährigen Mann, der gerade versucht, nicht zu weinen, echt nicht sagen. Ich habe sie dann zur Grenze gebracht und war hinterher wütend auf mich, weil ich nicht ihre Telefonnummer oder Adresse aufgeschrieben hatte. Ein paar Monate später haben wir hier eine Weihnachtsfeier organisiert, bei der wir den Kindern Geschenke und Essen gegeben haben. Plötzlich ging die Tür auf und ein kleines Mädchen sprang mir auf den Schoß. Ich war gerade als Weihnachtsmann verkleidet. Und sie rief, Weihnachtsmann, ich liebe dich. Ich habe sie angeschaut und es war genau dieses Mädchen. Sie war mit ihrer Mutter gekommen. Wir haben uns umarmt und zusammen geweint und ihre Mutter sagte, du hast uns nach Polen gebracht. Und das ist meine Geschichte. Allen Zeitungen, allen Filmteams, die mich damals nach Kriegsbeginn gefragt haben, habe ich erzählt, dass ich das wegen diesem kleinen Mädchen mache. Und ich war immer wütend, weil ich nicht wusste, was aus ihr geworden ist. 2 Jahre später habe ich sie dann in unserem Zentrum hier wieder gesehen. Das ist meine Geschichte.
Wenn du unsere Arbeit unterstützen oder selbst mit anpacken willst, dann folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen und geh auf unsere Webseite. Du kannst Geld spenden, Sachen spenden, Zeit spenden, als helfende Hand unsere Arbeit dauerhaft fördern und in unsere Lagerhalle mit anpacken. Alle Links dazu findest du in den Shownotes.
Jetzt wollen wir euch noch Bascha vorstellen. Sie ist eine der Schlüsselfiguren von Freedom Space Foundation. Wir haben sie gefragt, wie die Situation für ukrainische Geflüchtete in Polen aktuell ist und wie es um die Unterstützung für Hilfsorganisationen wie Freedom Space Foundation steht.
Ich bin Barbara Schuk, Bascha, und ich bin die Vorsitzende der Freedom Space Foundation. In Polen will niemand mehr etwas vom Krieg in der Ukraine hören. Alle sind müde davon. Und ständig gibt es diese russische Propaganda in den sozialen Medien, die versucht, mehr Hass und Spannung zwischen unseren Nationen zu schüren. Manchmal funktioniert das leider auch und das ist wirklich traurig, weil die verletzlichsten Menschen in so einer Situation am meisten leiden. Es ist also nicht leicht, wirklich nicht leicht. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass sich etwas ändert, etwa dass die Unterkunft für die Geflüchteten nicht mehr bezahlt wird. Deshalb versuchen wir, möglichst breit aufgestellt zu sein. Es ist sehr schwer, die hilfsbedürftigen Menschen zu erreichen, vor allem, wenn sie in Gemeinschaftsunterkünften leben. Wenn wir es geschafft haben, die Menschen zu erreichen, versuchen wir ihnen wirklich alles zu geben, was wir können.
So, we help them with humanitarian help. We have the psychological consultation.
Humanitäre Hilfe, psychologische Beratung, Unterstützung im Umgang mit dem polnischen Finanzsystem, Sprachkurse, aber auch Kulturveranstaltungen und Begegnungen mit den lokalen Communities.
We also have some culture events and integrations with local communities. We try to
Wir wollen ihnen sozusagen ein Komplettpaket an Hilfe anbieten, um sie bestmöglich zu unterstützen. Manchmal, wenn wir zu den Geflüchteten gehen, um ihnen Hilfsgüter zu bringen, sehen wir, dass sie wirklich gar nichts haben. Wir kennen eine Familie, die draußen in einem alten Gebäude auf dem Feld lebt. Eigentlich wird das Haus nur im Sommer genutzt, aber sie wohnen jetzt dort ohne Dusche, ohne Toilette, zusammen mit 19 Kindern. Und trotzdem sind sie so herzlich und nett, das ist etwas, das einem wirklich das Herz öffnet. Im Moment ist es einfacher, Hilfe aus dem Ausland zu bekommen, weil es in Polen wirklich schwer ist, überhaupt Unterstützung zu erhalten. Immer mehr Organisationen schließen gerade, weil sie keinerlei Hilfe mehr bekommen, weder aus Polen noch aus anderen Ländern. Es bleiben nur noch ein paar wenige Organisationen übrig, die vor Ort sind und kämpfen. Nicht nur für die Menschen in den besetzten Gebieten, sondern auch ums eigene Überleben. Es werden immer weniger. Humanitäre Hilfe als ein Paket wie unseres ist inzwischen richtig selten geworden. Fast niemand bekommt sie noch und deshalb ist sie unglaublich wertvoll.
Und deshalb unterstützen wir Freedom Space Foundation. Aktuell bei einem ganz konkreten Projekt für besonders hilfsbedürftige Familien, das heißt Meals of Solidarity.
Es sind 15 Familien, die wir monatlich mit 165 Euro sozusagen unterstützen. Und
Genau, also die Bereitstellung der Lebensmittel kostet 165 Euro pro Monat.
Genau. Lebensmittel und Hygieneartikel. Mhm. Und es würden aber noch viel, viel mehr Leute auf der Liste der Bedürftigen stehen. Unsere Projektpartner haben von 150 Personen gesprochen. Also 15 Familien sind vielleicht mal 4 Personen, sind 60 Personen. Also wir könnten da durchaus noch mehr Menschen unterstützen, wenn wir das die finanziellen Mittel dafür hätten.
Kennst du Geschichten, die du gehört hast von den Menschen, die jetzt dort gerade aktuell von uns Hilfe bekommen über dieses Projekt?
Also wir haben kürzlich ein Video bekommen von unseren Projektpartnern von Freedom Space Foundation, wo sich eine Mutter vorstellt, die hat einen autistischen Sohn, der ist 23 Jahre alt und sie sagt selber, es ist wie ein 23-Jähriger im Körper eines Dreijährigen und sie hat halt gar keine Zeit, um irgendwas außerhalb der Pflege ihres Kindes zu machen. Und sie war super, super dankbar und froh, dass sie bei unserem Meals of Solidarity Projekt, dass sie dort mit drin ist. Also sprich, sie bekommt jetzt regelmäßig Essenspakete und auch Hygieneprodukte von uns geliefert oder kann die selber abholen, damit sie halt auch mal unterwegs sein kann, rauskommt mit ihrem Sohn. Und aber sie kann halt ihren Sohn niemals mehrere Stunden oder auch nur eine halbe Stunde alleine lassen. Sprich, sie kann nicht arbeiten gehen. Sie bekommt nur eine geringe Versorgung, hat eine Miete ähnlich wie in Deutschland und da bekommt sie jetzt halt eine Essensversorgung, dass zumindest die Grundbedürfnisse Essen und Wohnung, dass die gesichert sind für sie und sie das finanzieren kann.
Mhm. Ja, was ich irgendwie noch interessant finde zur Ukraine, und darüber habe ich jetzt auch viel nachgedacht, als ich so entschieden habe, dass ich diesen Podcast mache, ist, dass es irgendwie total aus der öffentlichen Aufmerksamkeit verschwunden ist, ne? Also, und ich habe ja tatsächlich überlegt, sollen wir das jetzt machen? Also soll ich jetzt dazu einen Podcast machen? Oder interessiert das niemanden mehr? Und dann dachte ich mir so, nee, genau deshalb müssen wir jetzt einen Podcast dazu machen, weil es scheint irgendwie niemanden mehr zu interessieren, obwohl sich an der Situation halt kaum was verändert hat. Und ja, da wollte ich dich fragen, so, also vor allem, weil du dich ja viel mehr damit beschäftigst, wie du das so empfindest und ob du auch das Gefühl hast, dass es irgendwie so, ja, gar keine Aufmerksamkeit mehr für das Leid der UkrainerInnen eigentlich gibt.
Mhm. Ja, das sehe ich ganz genauso, wobei das ja keine neue Entwicklung ist. Also wir reden jetzt immer von dem Krieg in der Ukraine seit 3 Jahren und so hatte ich das persönlich auch auf dem Schirm, aber das ist ja überhaupt nicht die Wahrheit, weil es gibt ja diesen Krieg in der Ostukraine schon viel, viel länger. Der fing ja schon mit der Besetzung der Krim an.
2014 seitdem, war das, glaube ich, ne?
Ja. Und seitdem gibt es dort Krieg in der Ostukraine. Das gab dann nochmal eine neue Eskalationsstufe sozusagen, als die russische Armee über die ukrainische Grenze offiziell gegangen ist. Vorher waren das ja Truppen, die gar nicht gekennzeichnet waren als russische Truppen. Und ich selber hatte das quasi nicht auf dem Schirm, dass dieser Krieg ja schon viel, viel länger dauert. Also sprich, ja, es gibt ein Land, ein Volk, was schon seit über 10 Jahren im Krieg ist und keinen interessiert es so richtig. Also es gab dann mal einen Peak, als halt der jetzige aktuelle heiße Konflikt losging sozusagen. Und wie du selber das auch gesehen hast, ja, dann jetzt ist halt, ja, ist es so zur Normalität geworden. Und dann kommt ab und zu mal eine Meldung, ja, da sind wieder irgendwo in Kiew, ist dann Hochhaus zusammengefallen oder irgendwie ein Bus wurde getroffen und Leute auf dem Weg zur Kirche oder in ihren Alltag wurden einfach umgebracht. Und das ist schon echt erschütternd. Und das dürfen wir natürlich wirklich nicht aus den Augen verlieren, auch wenn es natürlich total anstrengend ist. Hier Krieg in der Ukraine, dort Krieg in Gaza Und wenn man weiter auf der Welt guckt, Konflikte überall, also es ist schon hart.
Auf jeden Fall. Und auch die Aufmerksamkeit dann immer auf allen diesen Konfliktregionen zu halten, ist natürlich auch hart, aber ja, die Not geht halt nicht weg. Und für Menschen, die das jetzt hören oder die den Podcast hören und sich denken, sie hat recht, wir sollten die Leute in der Ukraine nicht vergessen oder die Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Was würdest du sagen, was ist die beste Möglichkeit, jetzt unsere Hilfe für ukrainische Geflüchtete zu unterstützen?
Ja, einerseits könnt ihr gerne unser aktuelles Projekt unterstützen. Das heißt, wir finanzieren Hilfspakete, die dann direkt an die Menschen, die es am meisten nötig haben, die viel Hilfe brauchen in Krakau.
Das haben wir auch Bascha gefragt. Das sagt sie dazu.
I am an accountant, so I will say money, like always.
Ich bin Buchhalterin, deshalb sage ich natürlich Geld. Geld ist immer gut, weil man damit sofort etwas kaufen und bezahlen kann, was gerade dringend gebraucht wird. Denn die Bedürfnisse ändern sich ständig. Es ist schwer zu sagen, es wäre gut, Geld für Polnischkurse zu haben, weil vielleicht schon in einem Monat etwas ganz anderes gebraucht wird. Deshalb passen wir uns immer sehr schnell an und genau das ist für uns extrem wichtig. Deswegen ist Geld für all die Optionen, Integration, Kultur, psychologische Unterstützung, letztlich das Wertvollste. Aber gleichzeitig sind seit 2 Jahren die humanitären Hilfsgüter durchgehend genauso notwendig.
Ja, wir sammeln das ganze Jahr über jede Art von Kleidung, hauptsächlich Männersachen, für Geflüchtete und die können zu uns geschickt werden nach Biesenthal oder auch bei uns abgegeben werden. Es werden auch zum Teil Spenden direkt in die Ukraine gefahren. Wir hatten zum Beispiel kürzlich ein ganz cooles Projekt. Da hat ein Kindergarten aus Brandenburg Kinderbetten gespendet, also so Doppelstockbetten aus Holz, ganz tolle. Und da hat dann unser Projektpartner gesagt, ja, wir kennen da ein Waisenhaus in der Ukraine, nee, einen Kindergarten in der Ukraine und haben die dann, also wir haben die Betten nach Krakau gefahren und unser Projektpartner Freedom Space Foundation, die haben die dann in die Ukraine gefahren. Und ja, die Kinder, die hatten da nämlich nur Betten aus der Sowjetzeit. Also das ist ja dann mindestens 30, 40 Jahre her. Mhm. Ja, und haben jetzt neue Kinderbetten aus einem Kindergarten in Brandenburg. Und das war eine richtig coole Packaktion. Ja.
Ja, das fand ich auch eine richtig coole Aktion.
Ja, die war ja von dir initiiert, ne?
Ja, genau. Und halt, also, und das ist auch so interessant, weil es halt in der Ukraine jetzt auch ganz andere Sachen gebraucht werden oder manchmal ganz andere Sachen gebraucht werden, als wir sonst typischerweise verschicken, ne? Und als diese Anfrage kam, dachte ich halt am Anfang so, Betten, also wo brauchen wir denn Betten? Weil in den meisten Einsatzgebieten von uns leben die Menschen halt in Zelten, denen wir helfen, oder in Containern. Und ja, und dann kann man aber plötzlich ganz andere Sachen gebrauchen, dadurch, dass wir halt in der Ukraine auch helfen. Das finde ich total interessant, dass es da einfach andere Bedarfe gibt.
Genau, also in der Ukraine, da hatten wir zum Beispiel auch ganz besondere Bedarfe. Einmal nach dem Kasochka-Staudammbruch, wo wir dann Generatoren mitfinanziert haben oder wo wir einen Shelter mit versorgt haben, wo wir dann ein Winterprojekt hatten und für dieses Shelter, also wo Leute aus der Kriegsregion direkt dorthin geflohen sind, noch relativ nah an den Kämpfen dran, aber weit genug weg in einen ehemaligen Kindergarten. Und dort waren alle Fenster kaputt und die Heizung kaputt. Und dann haben wir ein Winterprojekt gemacht und haben dort die neue Fenster ausgestattet, und zwar mit einer Schutzfolie, dass sie nicht gleich bei der nächsten Erschütterung kaputt gehen. Und also so, man kann sich das so vorstellen wie so eine Schutzfolie für Handys, dass das Display nicht eine Spider-Man-App bekommt. Und eine Heizungsanlage haben wir dort mitfinanziert, also die dort vor Ort gekauft wurde und direkt installiert wurde, damit dieser Shelter unabhängiger wurde von der öffentlichen Wärmeversorgung, die ja immer auch Angriffe ausgeliefert ist.
Mhm.
Oder auch ein besonderes Projekt, da hatten wir ein größeres, so eine Art, also so ein mittelgroßes Blockheizkraftwerk gespendet bekommen und haben dann über eine Spedition das auch direkt in die Ukraine schicken lassen, wo, ich meine, es war ein Waisenhaus und ein Krankenhaus mit versorgt wurden. Ja,
ah. Mhm.
Also das sind so verschiedene Projekte, wo so auch, also Sachen, die wir typischerweise sonst nicht liefern, wo wir da aber Leute unterstützen können, die direkt da im Kriegsgebiet von betroffen sind.
Mhm. Ja. Ja, daher jetzt der Appell an euch, liebe ZuhörerInnen. Manchmal können wir auch mit den ungewöhnlichsten Spenden was anfangen. Wenn euch also jetzt was in den Kopf gekommen ist, sprecht uns einfach an. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge und ich sage erstmal Tschüss, Martina, und danke, dass du uns heute die Stimmen von Bascha, Tomek und Lukas mitgebracht hast.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast, Lisa, und dass du diesen Krieg in der Ukraine, dass wir den jetzt mit unserem Podcast nochmal ins Bewusstsein mehr rufen.
Ja, das habe ich gerne gemacht. Ich hoffe, durch die vielen verschiedenen Stimmen konntet ihr, liebe ZuhörerInnen, einen Eindruck davon gewinnen, wie unsere Hilfe für ukrainische Geflüchtete konkret aussieht. Bitte helft uns dabei, weiterhelfen zu können. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war's. Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Bis zum nächsten Monat. Und bis dahin, vergesst nicht mit anzupacken und bitte lasst uns eine Bewertung da.